Vom Heft Nummer 5 der vertieften Jüngerschaft, was eigentlich das Heft Nummer 9 der ganzen Jüngerschaft ist. Heute die Lektion Nummer 13, Erneuerung der Welt und Zusammenfassung. Das heißt Zusammenfassung nicht der Welt, sondern des Heftes. Ne? Lass uns zusammen diesen Vers lesen. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen, und das Meer gibt es nicht mehr. Offenbarung 21, 2. Erneuerung des Himmels und der Erde, oder vom Himmel und der Erde. In dieser Lektion werden wir viele Bibelverse lesen, zum Beispiel sehe ich jetzt direkt hier auf Seite 93 oben, ganz lang, auf Seite 92, 5 Verse. Man merkt das, ne, wegen den schwarzen Balken daneben. Und auf der Seite 94 auch wieder so langer Text und so. Ja, warum? Ja, wie können wir über die Herrlichkeit des Himmels oder der, ne, der neuen Erde reden? Wir wissen das nicht, wir haben das nicht erfahren. Aber die Bibel erzählt sehr viel davon. Deswegen werden wir heute viele Bibelverse lesen. Ja, die neue Schöpfung, der neue Himmel und die neue Erde. Wer hat das erfunden? Gott hat das erfunden. Aber wer hat das zum ersten Mal erwähnt? Sehr wichtige Information. Jesaja 65, Vers 17. Prophet Jesaja, würdest du bitte lesen, Jesaja, würdest du bitte lesen, Jesaja 65, 17.
Denn siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde, so dass man an die früheren nicht mehr gedenkt und sie nicht mehr in den Sinn kommen werden. Jesaja 65, 17.
Ja, einen neuen Himmel und eine neue Erde. Prophet Jesaja, das war 500 oder mehr als 500 Jahre. 600 Jahre vor Christus hat er das prophezeit. Das heißt, wie ich das schon die ganze Zeit beweisen versuche, ich hoffe, ich habe das geschafft, zu beweisen, dass diese ganzen Themen, die hier stehen, nicht Erfindung sind vom Johannes, ne, Apostel Johannes, oder nicht entstanden sind im Buch der Offenbarung. Das Buch der Offenbarung, weil das führt einfach weiter oder vertieft die Sachen, die schon durch, ne, über das ganze Alte Testament zerstreut sind. Und wie wird dieser neue Himmel und neue Erde sein? Ja, neu. Wenn man so denkt, neu, etwas Neues ist etwas Schönes meistens. Ne, wenn wir jetzt ein neues Auto kaufen oder so, ne, ganz perfekt. Aber okay, der neue Himmel und die neue Erde, ne, die werden nie alt werden. Ne? Diese Erde ist nicht alt geworden, ne? Das heißt, weil sie jetzt so und so viele tausend Jahre ist, sondern weil durch die Sünde sie gefallen ist. Ne? Der Kosmos, das heißt das Universum, ist durch die Sünde das Böse ist da reingekommen. Ne? Deswegen sagt man die alte Erde, ja, die böse Erde, nicht die böse Erde, aber die Erde, wo die Bosheit Raum hat. Ne? Und diese neue Erde, die Gott hier in Jesaja verspricht, ist, wo das Böse keinen Ort mehr hat, keinen Platz mehr hat. Die Gemeinde. Nein, lass mal hier Kolosser 1,20 lesen. Esther, würdest du bitte diesen Vers lesen?
Und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte, durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn sowohl was auf Erden als auch was im Himmel ist. Kolosser 1, Vers 20.
Ja, ganz wichtiger Vers. Ne? Ihr merkt schon, jedes Bibelvers ist ganz wichtig. Ne? Aber muss ich einfach betonen, ne? Weil dieser Vers hier hat eine bestimmte Wichtigkeit, bestimmte Bedeutung, weil es steht hier, dass er alles mit sich selbst versöhnen wird. Ne? Und dann gibt es Leute, die kommen und sagen, siehst du, ne? Jesus wird alles versöhnen, ne? Aber da gibt's ein Komma, ne? Sowohl auf Erden als auch im Himmel, ne? Sowohl auf Erden und im Himmel. Aber er merkte da fehlt etwas. Was fehlt da, Jesaja? Was fehlt da? Da fehlt Der Feuersee. Ne? Der Feuersee, den gibt's, ne, neben Himmel und Erde. Und deswegen steht es hier auf Himmel und Erde wird er alles versöhnen, aber nicht das Feuersee. Jesus wird nicht das Feuersee versöhnen. Er wird nicht die Menschen aus der Hölle wieder rausnehmen und sie, ne, ins Himmel lassen. Das wird nicht passieren. Es gibt Leute, die sowas glauben, die diesen Text hier falsch verstehen und denken, ja, irgendwann, ne, irgendwann wird Jesus den Leuten, die in die Hölle sind, oder das heißt im Feuersee, ne, dieses Wort Hölle ist so ein bisschen irreführend, haben wir schon gesehen, im Feuersee sind, ne, es gibt Leute, die denken, ja, irgendwann wird Jesus sagen, so, ne, jetzt habt ihr viel gelitten, jetzt wieder zum Himmel oder so. Aber nein, das wird nicht so sein. Nur im Himmel und auf Erden. Nur da ist die Versöhnung, die Allversöhnung. Das heißt, die Versöhnung von diesen, ne, Menschen, die im Himmel und auf Erden sind, aber nicht die vom Feuersee. Ist einfach wichtig, dass wir das hier verstehen, damit wir uns nicht in solche Lehre der Allversöhnung einlassen. Die Gemeinde, was wird mit der Gemeinde sein? Mit uns, ne? Uns, wir sind, ne, die Gemeinde, wir sind die Gemeinde, ne? Die Gemeinde wird die Erde regieren. Betty, würdest du bitte hier diesen Vers lesen?
Aber die Heiligen des Allerhöchsten werden die Königsherrschaft empfangen und sie werden die Königsherrschaft bis in Ewigkeit behalten. Ja, bis alle Ewigkeiten. Daniel 7, 18.
Ihr seht, hier wieder so ein Text vom Alten Testament. Daniel 7, 18. Ne? Altes Testament ist die ganze Zeit. Ne? Die ganze Zeit wird das Alte Testament genannt. Und auch der nächste Vers, 2. Mose, ist auch vom Alten Testament. Und hier das andere, was wir gelesen hatten, Kolosser, das war nicht vom Alten Testament, aber es war auch nicht vom Buch der Offenbarung. Versteht ihr? Ne? Ich versuche so quasi so ein bisschen zu meiden, ne, das Buch der Offenbarung im Sinne von, ich versuche Texte der ganzen Bibel zu nehmen, damit ihr das kapiert, damit ihr es ganz klar kapiert. Hier geht es nicht um Offenbarung, ein Sonderding, ne, sondern es geht um der ganzen Bibel. Das, was heute unmöglich ist, wird geschehen. Eine Sache, die heute unmöglich ist, wird dann die ganze Zeit geschehen, ne. Gott sehen. Wir werden Gott sehen. Wer ist jetzt dran? Wolfgang?
Und er sprach weiter, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. 2. Mose 33, 20.
Ja, dieses Gebot kennen wir gut, weil es steht öfter in der Bibel, dass niemand Gott sehen kann. Niemand kann Gott sehen, ja, weil Gott ist Licht. Gott ist Licht und wir sind, wir dürfen ja dieses Wort jetzt nicht wörtlich verstehen, Gott ist Licht im Sinne von, da ist eine große Sonne oder so. Nein, Gott ist die Quelle des geistlichen Lichts, das heißt von der Heiligkeit, von alles überhaupt. Das heißt, alle Atome, die sich bewegen im Universum, die bekommen ihre Kraft von Gott. Gott ist die Quelle, ne, der Kraft, ich will ja nicht jetzt wissenschaftlich werden, aber ne, ich versuche das einfach zu erklären, warum Menschen Gott nicht sehen können, weil durch die Sünde werden wir, wie kann man sagen, angreifbar. Wenn wir jetzt ein schwarzes Gegenstand in die Sonne stellen, in einen Ort, wo die Sonne sehr stark strahlt, dann wird dieses Gegenstand ganz heiß, versteht ihr? Weil ne, die schwarze Farbe, die absorbiert sehr stark die Wärme und dann wird's heiß und vielleicht brennt es. Und so ähnlich die Menschen, die können sich Gott nicht nähern, weil ne, Gott so voller Kraft, Energie, Wärme ist und wo die Sünde ist, da brennt's sozusagen. Da würde man zerstört werden, wenn wir Gott sehen würden. Und im Himmel, in der neuen Erde, werden wir Gott die ganze Zeit sehen. Gott wird sichtbar sein. Es wird kein wöchentlicher Gottesdienst mehr sein. Ihr wisst schon, dass ich hier mit dem Wort Gottesdienst so ein bisschen meine Probleme habe, ne? Weil es so einen Beigeschmack hat von Religiosität. Das heißt, ich bevorzuge hier das Wort Versammlung. Versammlung. Das heißt Anbetungszeit oder Gemeinschaftszeit, die wir, die meisten Gemeinden das ja am Sonntagmorgen machen oder so. Deswegen habe ich hier geschrieben, es wird kein wöchentlicher Gottesdienst mehr sein. Die Anbetung ist ununterbrochen. So, Tatjana, überspringen wir wegen Zahnschmerzen, Zahn-OP, und gehen wieder zum Isaias. Ne, Isaias? Ja, Offenbarung 21, 22.
Und ein Tempel sah ich nicht in ihr, denn der Herr, Gott, der Allmächtige, ist ihr Tempel und das Lamm. Offenbarung 21, 22. Ne?
Kein Tempel. Kein Tempel. Ne? Hier, das neue Himmel und die neue Erde, da wird es kein Tempel mehr geben. Interessanterweise ist der tausendjährige Reich, das tausendjährige Reich, da wird es einen Tempel geben. Aber hier im neuen Himmel und neue Erde, da wird es kein Tempel mehr geben, weil Gott so gegenwärtig ist, dass die Menschen Gott ihn pausenlos anbeten werden. Hier eine nächste interessante Sache. Das himmlische Jerusalem landet auf der Erde. So ähnlich wie jetzt ein OVNI, wie heißt das auf Deutsch, ne? So eine Untertasse, fliegende Untertasse. Okay, nur um eure Vorstellungskraft zu stimulieren. Die neue Jerusalem landet auf der Erde. Aber was ist dann die neue Jerusalem? Ne? Das sind alle Menschen, die an Jesus glauben. Und das wird beschrieben mit diesen Wörtern, wie hier, werden wir gleich lesen, den ganzen Text. Ich lese mal hier diesen ganzen Text. Nee, am besten liest das Esther, die hat so eine tolle Stimme. Ne? Esther hier, Offenbarung 21, 2 bis 4.
Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein. Weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Offenbarung 21, 2-4.
Ja, da vermischen sich die Sachen, vermischen sich die Bilder, weil Johannes versucht, uns das zu erklären, mit dieser Stadt, wo alle Menschen wohnen, die in der ganzen Geschichte der Menschheit an Jesus geglaubt haben, an Gott geglaubt haben. Die Heiligen vom Alten Testament und vom Neuen Testament, die wohnen dort und Gott wohnt dort und die Herrlichkeit ist so groß, das ist alles so schön, ne? Und Johannes versucht, die Herrlichkeit dieser Stadt zu beschreiben und benutzt dafür die schönsten und kostbaren irdischen Sachen, oft nur als Vergleich. Siehe die Wörter gleich und wie, weil alles eigentlich unbeschreiblich ist. Ihr Lichtglanz gleicht dem köstlichsten Edelsteine wie ein kristallheller Jaspis. Das Wort wie habe ich hier unterstrichen, damit ihr das kapiert. Er vergleicht das. Das heißt, wenn wir uns das vorstellen, sollen wir auch hier diese Informationen anheften. Ja, er hat gesagt, wie. Das heißt, es ist ähnlich oder am besten gesagt noch schöner. Er versucht hier etwas zu finden in seiner Erfahrung als Mensch auf dieser Erde, wo er unsere Vorstellungsvermögen da annähern können. Jerusalem, die neue Jerusalem. Ihr Lichtglanz gleicht dem köstlichsten Edelstein wie ein kristallheller Jaspis. Der Baustoff der Mauer ist Jaspis und die Stadt war aus reinem Gold wie reines Glas. Okay, das hilft uns, weil Gold ist Metall und Metall ist nicht durchsichtbar. Und hier sagt er, ja, aber dieses Gold, es war wie reines Glas. Das heißt, wenn ich ja versuche, so einen Gegenstand zu produzieren in meiner Vorstellung, was so eine Mischung von Gold und Glas ist, okay, kann man machen. Ich denke, das kann man machen. Die Grundsteine der Stadtmauer waren mit allerlei Edelsteinen geschmückt. Die 12 Tore waren 12 Perlen, jedes der Tore aus einer einzigen Perle. Und die Straßen der Stadt waren aus reinem Gold, wie durchsichtiges Glas. Hier wird noch einmal betont, wie durchsichtiges Glas. Ja, Glas ist immer durchsichtig, aber hiermit betont er, ja, das war aus Gold, ein Gold, was anders ist als das Gold der Erde. Und man merkt, er sucht Wörter, er sucht, wie er das beschreiben kann. Die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, dass sie in ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie. Ja, ganz klar. Keine Sonne, kein Mond. Gott ist so gegenwärtig. Gott ist allgegenwärtig. Das heißt, er ist so gegenwärtig, dass alles leuchtet. Alles ist quasi wie phosphorisierend, kann man so sagen. Sowas ähnliches. Alles ganz schwer zu beschreiben. Auch ihre Größe ist überwältigend. Die Mauer ist 70 Meter hoch. Könnt ihr euch das vorstellen? 70 Meter, das ist entspricht 26 Etagen hohes Gebäude, ist er jetzt. Ja, weil jede Etage misst circa 3 Meter. 70 durch 3 wären es dann 23 Meter hohes Gebäude.
Und Edelstein geschmückt.
Ja. Ja. Da fehlen uns die Wörter, Die Worte. Wow. Höher als ein 20-stöckiges Gebäude. Die Mauer und Breite und Länge 2220 Kilometer. Breite und Länge. Kennt ihr eine Stadt, die so groß ist? 2220 Kilometer breit und lang? Kennen wir nicht. 2000 Kilometer. Ja, genau, ich sage jetzt, Deutschland ist doch quasi 800 Kilometer.
Ja, fast 1000 Kilometer.
Knapp 1000 Kilometer oder so, Und eine Reise nach Spanien, die wäre dann circa 2000 Kilometer. Das heißt, da wäre nur die Breite der Stadt,
Wow.
Das ist einfach überwältigend. Diese Zahlen, die sind einfach überwältigend. Zum nächsten Thema. In diesem Thema, neuer Himmel, neue Erde. Ein perfekter Garten Eden. Wenn wir diese Beschreibung lesen, dann lesen wir hier ein paar Details, wie dieses Baum des Lebens, dieser Fluss, dann sehen wir ein paar Ähnlichkeiten auch mit 1. Mose. Sehr interessant, wie hier quasi der Bogen geschlagen wird, wie Offenbarung die Bibel wieder schließt. 1. Mose fängt an, mit der Schöpfung und mit dem Garten Eden. Und die Bibel endet wieder quasi mit dem Garten Eden, obwohl hier das Wort Garten Eden nicht benutzt wird. Aber so ein paar Details, die sind ähnlich, die erinnern stark daran. Das heißt, ich hatte schon öfter erwähnt, dass in der Offenbarung ist quasi, beschreibt quasi, wie die ganzen Sachen wieder hergestellt werden, die Adam und Eva kaputt gemacht haben. Offenbarung ist quasi der Schluss der ganzen Sache. Auch das Leben und Tod Jesu, sein Sterben, seine Auferstehung und so weiter, alles ist ein Teil dieses Prozesses, alles wiederherzustellen, was durch die Sünde, durch das Böse, durch Satan auf der Erde gekommen ist, wird wiederhergestellt und Offenbarung ist das Ende, das letzte Kapitel von diesem Prozess und dass das Garten Eden wieder quasi, wieder da ist. Nur es wird dann viel größer sein, mit viel mehr Menschen. Zum Beispiel Fluss, Baum des Lebens, keine Flüche, die Gegenwart Gottes. Ich lese mal diese Verse hier, Offenbarung 22, 1 bis 4. Und er zeigte mir einen reinen Strom vom Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der ausging vom Thron Gottes und des Lammes, In der Mitte zwischen ihrer Straße und dem Strom, von dieser und von jener Seite aus, war der Baum des Lebens, der 12-mal Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt, jeweils einen. Und die Blätter des Baumes dienen zur Heilung der Völker. Und es wird keinen Fluch mehr geben, und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein, und seine Knechte werden ihm dienen. Und sie werden sein Angesicht sehen, und sein Name wird auf ihren Stirnen sein. Offenbarung 22, 1 bis 4. Ja, hier sehen wir einige solche Details. Baum des Lebens, ne? Baum des Lebens. Das war so eine interessante Information im 1. Mose, dass Gott gesagt hat, wir müssen hier den Mensch aus dem Garten Eden vertreiben, weil ansonsten könnten die vom Baum des Lebens essen, das wäre nicht gut, ne? Weil sie jetzt Sünder sind. Aber dort, in der Neue Jerusalem, da wird dieser Baum des Lebens sein und alle Menschen werden Zugang zu ihm haben, ne? Man sieht, wie die Brücke schlägt, ne? Fluss des Wassers des Lebens. Wasser des Lebens. Das ist so ein Wort, was oft in der Bibel benutzt wird, um zu sagen, ja, die Fülle, ne? Die Fülle, die Freude, die, seelische, geistliche Erfüllung. Und da wird ein Fluss sein. Fluss des Lebens. Baum des Lebens und Fluss des Lebens. Und das sind zwei interessante Details, weil wenn man so an der Neue Jerusalem denkt, ich sage aus eigener Erfahrung, hier muss ich meine Sünde bekennen, dass man, ich zum Beispiel denke, hat immer gedacht, ja, Mauern aus Jaspis und Straßen aus Gold. Aber das ist nur das Drumherum, Mauern und Straßen. Der Kern der Sache ist Baum des Lebens und Fluss des Wassers des Lebens. Das steht in der Mitte. Das ist das Wichtigste, weil diese Sachen Leben spenden. Weil Mauern aus Jaspis können kein Leben spenden. Straßen aus Gold können kein Leben spenden. Aber Baum des Lebens, Fluss des Wassers des Lebens, das kann Leben spenden. Leben. Und immer wenn die Bibel Leben, das Wort Leben benutzt, meint es ja nicht hier biologisches Leben, sondern die Freude, die Fülle, das geistliche Leben, die Gegenwart Gottes und so. Nächste Überschrift. Ewiger und perfekter Zustand. Offenbarung 21 und 22 beschreiben die Herrlichkeit jener Zeitspanne nach dem Ende der Geschichte der Menschheit, wenn der in Klammern ewiger Tag anfangen wird, was 2. Petrus 3, 18 meint. Ja, interessant, diese zwei Kapitel, Offenbarung 21 und 22, die nächste Geschichte sozusagen. Alle Geschichtsbücher werden geschlossen und da fängt eine neue Geschichte. Ja, eine neue Zeitspanne. Alles, was wir kennen, wird es nicht mehr geben. Alles, was wir kennen. Oder fast alles. Ja, die Erde. Okay, die Erde ist rund. Die wird es noch geben. Aber ja, das Meer wird es nicht mehr geben. Die Oberfläche der Welt wird völlig anders aussehen. Die Länder, die es heute gibt, werden es nicht mehr geben. Die Autos werden fliegen. Opa, jetzt jetzt wollte ich schauen, ob ihr aufmerksam seid. Ne? Aber nein, Teletransport, das ist das Wort. Okay, alles klar. Solche Sachen. Das heißt, alles, was wir so heute kennen, ne, wird nicht mehr sein. Der wird es völlig anders sein. Der ewige Tag. Ja, klar. Es wird keine Nacht mehr geben, weil Gott erleuchtet alles und Gott, ne, hat keinen Lichtschalter. Das heißt, und wann werden wir schlafen? Wahrscheinlich werden wir nicht mehr brauchen zu schlafen, ne, denke ich mal, ne, wenn wir im herrlichen, verherrlichten Körper sind. Können wir ohne Schlaf überleben? Mhm. Toll, dann kann ich viel mehr arbeiten. Ja. Okay, das war jetzt ein kleiner Witz. Wir werden arbeiten, wir werden regieren mit Jesus. Da wird nicht nur Faulenzen sein. Es gibt Leute, eine Frau hat irgendwann mal gesagt, im Himmel, da will ich nicht hingehen. Ja, warum? Weil den ganzen Tag nur Harfe spielen wird in die Ewigkeit. Das ist langweilig. Das heißt, die hat nicht verstanden, um was es geht im Himmel. Ja, im Himmel wird es viele Sachen geben. Es wird vieles passieren, nur wir wissen nicht. Wir wissen nur, dass wir regieren werden. Wir wissen nicht, wer die regierte. Ne? Das heißt, wer das Volk ist. Wenn die alle regieren werden, wer ist dann das Volk? Ne? Wir wissen nicht. Viele Sachen wissen wir nicht. Die Bibel spricht wenig über den ewigen Zustand. Wie könnten wir begrenzte Menschen es verstehen? Das Wenige, was geschrieben steht, ist schon so atemberaubend. Ich habe hier zwei Wörter benutzt, um versucht, das zu beschreiben. Die perfekte Perfektion. Perfekte Perfektion. Weil Perfektion ist schon, ne, unmöglich. Es gibt nicht die perfektionste Perfektion. Ne? Weil Perfektion ist schon ein Wort, was man nicht, wo man kein,
dass man nicht steigern kann.
Steigern kann, ne? Perfekte Heiligkeit, perfekter Segen, perfekte Regierung, perfekter Dienst, perfekte Gemeinschaft, perfekte Identifikation, perfekte Erleuchtung, alles perfekt. Alles perfekt. Nächste Überschrift. Die vollkommene Offenbarung. Ja, die vollkommene Offenbarung. Wie gesagt, es gibt viele, die denken, ja, Endzeit ist so ein Thema, was so ein Buch der Offenbarung erzählt wird, und dann versuchen Leute da noch ein bisschen zu komplementieren, versuchen da noch ein bisschen zu nachzuhelfen sozusagen und dann noch ein paar neue Offenbarungen zu machen. Dürfen wir nicht, weil das Thema Endzeit ist nicht nur, ne, im Buch der Offenbarung, sondern in der ganzen Bibel. Die ganze Bibel zeigt die Tatsachen über der Endzeit, und diese Daten, die sind so komplett. Wir haben das gesehen. Hier 13 Lektionen haben wir studiert über das Thema. Diese Informationen fangen in 1. Mose an, gehen bis Offenbarung. Die durchziehen die ganze Bibel. Die sind komplett. Die braucht man nicht vervollständigen. Alles, was man wissen muss, steht schon in der Bibel. Und deswegen warnt auch Jesus, wir sollen das nicht mehr ergänzen. Wir sollen nicht sagen, schau mal, ne, ich habe hier das 67. Buch der Bibel geschrieben oder so, ne? Die Offenbarung aller Offenbarungen oder so, oder Offenbarungen Rolf Dietz oder so, ne? 28. Buch des Neuen Testaments oder so, ne? Dürfen wir nicht machen. Das Buch der Offenbarung verbietet es uns. Sagt Schluss, hier ist Schluss. Und das ist ganz klar, ist auch ganz klar. Wenn wir die ganze Bibel gelesen haben, wir haben doch die Bibel studiert im Bibelpanorama, und dann merken wir, ich zumindest habe das gemerkt, wie die Bibel so ein vollkommenes Ding ist. Mit Anfang, Mitte und Ende. Alles so logisch aufgebaut. Und dann merken wir, es geht nicht. Wenn wir in ein Buch, was schon, ich sag mal so, perfekt aufgebaut ist, mit Einleitung, Körper und Schluss, versuchen noch so einen Anhang zu machen, das kann nicht klappen. Ne? Funktioniert nicht. Deswegen, das Buch der Offenbarung ist der perfekte Schluss für die Bibel. Wir dürfen diese Prophezeiung auch nicht ignorieren. Ich habe eine lange Zeit meines Lebens diese Prophezeiung der Endzeit, ich sage mal so, ja, ignoriert. Ähnlich wie ein paar Leute, die ich in letzter Zeit so erzählt habe, dass ich dieses Buch geschrieben habe über Endzeit, die dann sagen, du machst mir Angst. Du machst mir Angst. Früher hatte ich auch diese Reaktion, ja, Offenbarung, das ist so ein Thema für, ne, Leute, die so ein bisschen Theoretiker der Konspiration, Konspirationstheoretiker, also solche Leute und so weiter. Werden wir gleich sehen, es ist nicht so. Es ist nicht so. Nächste Überschrift. Unterschrift. Unterschrift. In diesen zwei Verse hier, Offenbarung 22, 13 bis 16b. Lass mal sehen. Betty, jetzt bist du dran, ne?
Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte. Ich bin die Wurzel und der Spross Davids, der leuchtende Morgenstern. Offenbarung 22, 13b.
Ja, warum hat Jesus das hier geschrieben? Ich bin das A und das O. Das heißt, ich sehe das so, dass dadurch Jesus das betonen will. Leute, dieses Buch, das, was da drin steht, wurde von mir gegeben. Das heißt, in anderen Wörtern, in anderen Worte, ist das quasi im übertragenen Sinn eine Unterschrift Jesu. Jesus hat hier gesagt, ich habe das geschrieben. Das heißt quasi eine Unterschrift unter eine Unterlage, unter ein Dokument. Hier, Unterschrift Jesu. Und er macht das hier zweimal, im Vers 13 und im Vers 16. Ja, wenn wir jetzt uns fragen, ja, wer hat das geschrieben oder ist das jetzt wichtig? Nein, Jesus hat das unterschrieben. Ähnlich wie auch in Matthäus Evangelium, da steht, mir wurde gegeben alle Autorität, alle Macht im Himmel und auf Erden, geht hin und macht zu Jüngern. Versteht? Das sagt auch Jesus, mir wurde gegeben alle Autorität, ist auch sowas Ähnliches wie jetzt eine Unterschrift, wo er sagt, Leute, hier, ich habe das gemacht, ich schick euch. Und hier auch ähnlich, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Das heißt, ihr sagt, ich bin das hier, ich bin wichtig, ich habe Autorität, dieses Buch habe ich geschrieben. Und das macht die Sache noch ernster, dieses Buch dann auch zu studieren. Die nächsten Ewigkeiten. Die nächsten Ewigkeiten. Ja, es ist ganz schwer, uns das vorzustellen, weil dort fängt eine neue Zeitspanne an. Neuer Himmel, neue Erde. Eine neue Zeitspanne fängt an. Und in Epheser 2,7 erzählt es, sagt der Apostel Paulus, über die Zeitspannen, die es geben wird. Wie viele Zeitspannen wird es dann geben im neuen Himmel und in der neuen Erde? Wissen wir nicht. Aber wie heißt die nächste? Die nächste ist das Reich des Vaters. 1. Korinther 15, 24. Das ist der Name dieser Zeitspanne, die anfängt, wenn Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde schafft. So heißt diese Zeitspanne, die da anfängt. Darüber hinaus redet die Bibel nicht. Gut, jetzt die nächste Überschrift, die Ereignisse der Endzeit in Reihenfolge. Hier habe ich so eine stichpunktartige Liste gemacht, die ihr auswendig lernen müsstet. Okay, Konjunktiv. Einfach so interessant, um alles, was wir studiert haben in diesem Heft, in der Reihenfolge zu merken. Kurz und bündig. Die Ereignisse der Endzeit in Reihenfolge. Ich lese die mal durch. Ihr müsst das ganz klar im Kopf haben. Das, was ich jetzt lesen werde, ist die Reihenfolge. Was geschieht zuerst, was geschieht danach und danach in der Reihenfolge. Das ist ganz wichtig, das zu verstehen. Hier gibt's nichts durcheinander. Alles ein nach dem anderen. Okay, werde ich's lesen. Entrückung. Richterstuhl Christi. Hochzeit des Lammes. Der Antichrist erscheint. Der falsche Prophet erscheint. Der ist der Vertreter der falschen Weltreligion. Der Antichrist schließt einen Bund mit Israel. Das Gericht der sieben Siegel, die zwei Zeugen, die 144.000 errettete Israeliten, Hochphase des Antichristen, die Nationen des Nordens organisieren sich, die falsche Weltreligion. Das Evangelium wird weltweit verkündigt. Die Nationen aus dem Norden greifen Israel an. Der Antichrist bricht seinen Bund mit Israel. Zerstörung der falschen Religion. Martyrium der 144.000, Gericht der sieben Posaunen, Harmagedon, Satan wird gefangen, tausendjähriges Reich, Satans letzte Auflehnung genannt Gog und Magog, Satan wird in den Feuersee geworfen, Endgericht. Alle werden gerichtet und die Gottlosen werden in den Feuersee geworfen. Neuer Himmel und neue Erde, ewiger Zustand und folgende Ewigkeiten. Eine lange Liste, aber alles hier der Reihe nach. Eines nach dem anderen. Ganz wichtig, das sollten wir versuchen hier ganz in Ruhe 10-mal durchlesen, damit wir das alles hier uns merken. Den kommen wir jetzt auch wieder durch. Jetzt Schlusswort. Schlusswort. Ich habe fast ein Jahr für dieses Lehrmaterial geforscht und wurde dadurch sehr ermutigt. Ganz wichtig. Man denkt ja ein Jahr lang forschen über dieses Thema. das erste Gedanke ist, ja, da wird man erfüllt mit Angst. Nein, meine Freude hat in der Hoffnung stark zugenommen, sage ich nach dieser Erfahrung. Versteht ihr? Das ist total wichtig, das zu sagen. Das ist mir wichtig, das hier zu sagen. Meine Freude in der Hoffnung hat stark zugenommen. Wenn ihr diese Erfahrung nicht gemacht habt, bitte studiert dieses Heft ein zweites Mal. Studiert Offenbarung ein zweites Mal. Ich versuche das hier zusammenzufassen mit der Idee, was ich schon öfter genannt habe. Ein Held, seine Kraft, seine Heldentaten werden dadurch betont, und seine Kraft wird dadurch betont, dass er ganz schlimme Feinde besiegt hat. Das ist der Punkt. Das heißt, ein Held, der keine starken Feinde besiegt hat, der ist kein Held. Und deswegen, wenn wir hier die Macht Jesu betonen wollen, die Heldentaten Jesu betonen wollen, müssen wir auch reden über die kleinen schlimmen Feinde. Okay. Deswegen müssen wir verstehen, warum das Buch Offenbarung über den Antichrist, Satan und der falsche Prophet und alles, die ganzen Strafen und Posaunen und so weiter, Gerichte, alles, was so passieren wird, damit auch die Macht, die Herrlichkeit, die Heiligkeit Jesu betont wird. Und das ist der Punkt, da müssen wir hinkommen. Heute kann ich die Behauptung nur bestätigen, dass das Buch der Offenbarung das schönste Buch der Bibel ist. Früher, als ich das mal gehört habe, nein, wer sowas sagt, der ist so ein bisschen hochmütig oder so, übertreibt. Heute kann ich das bestätigen und kann auch verstehen, warum es Offenbarung heißt. Weil früher habe ich gedacht, Buch der Offenbarung, alles Geheimnisse, voller Geheimnisse. Warum heißt es Offenbarung? Heute, nachdem ich ein Jahr lang geforscht habe auf dieses Thema, weiß ich, warum es Offenbarung heißt. Alles wurde klar. Ich hoffe, es wurde euch auch klar, diese ganzen Lektionen, die wir studiert haben. Die angstmachenden Themen, Trübsal, Antichrist und Hamagedon, haben es nicht geschafft, die freudemachenden Themen zu überdecken. Auferstehung, Entrückung, Hochzeit des Lammes, Sieg, Wiederkunft, Reich, ewige Freude. Das sind die freudemachenden Themen. Wenn wir diese Themen studieren, Auferstehung, Entrückung, Hochzeit des Lammes, Sieg, Wiederkunft Jesu, Reich Jesu und Reich des Vaters, die ewige Freude, das sind tolle Themen, Themen, die uns mit Freude erfüllen. Hier gibt es noch ein interessantes Thema. Jesus wartet darauf, uns als Sieger zu ehren. Sehr interessant. Jesus wartet auf uns, um uns die Kronen zu geben. Krone, Siegerkrone zu geben. Aber, da kommt ein Aber. Aber, was werde ich jetzt sagen? Nur die, die siegen, werden die Siegerkrone bekommen. Das heißt, nur wer den Kampf gegen die Sünde bestanden hat, wird die Siegerkrone auch bekommen. Versteht ihr? Deswegen ist wichtig, ist immer die Botschaft, sich heiligen. Die Botschaft der Offenbarung ist diese, sich heiligen. Festbleiben, an Jesus bleiben, bis zum letzten Tag bleiben. Das ist die Botschaft, die ich aus dieses Buch nehme. Immer festbleiben, immer heilig bleiben, immer am Ball bleiben, immer gläubig bleiben. Dieses Buch schenkt mir Kraft dazu. Ich denke, jetzt ist wieder Wolfgang dran.
Wer überwindet, der wird alles erben. Und ich werde sein Gott sein. Und er wird mein Sohn sein. Offenbarung 21,7.
Ganz klar. Wer überwindet? Wer überwindet? Das ist ein ganz wichtiges Wort in Offenbarung. Es steht nicht, alle möglichen Loser werden das Himmel bekommen. Nein, wer überwindet? Das heißt nur die, Sieger auf Englisch.
Winner.
Die Winner. Winner. Das heißt, okay, jetzt nicht im weltlichen Sinn, Menschen, die Leute, wenn man so denkt an Winner, da gibt's so ein Bild, Im weltlichen Sinn? Nein, Winner im geistlichen Sinn. Die Sünde, die den Teufel überwunden haben, die sind die Winner. Die Sieger. Wer überwindet, der wird alles erben. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Und da habe ich schon tausendmal gesagt, der Sieg, der steht immer nur im Vergleich zu dem Kampf. Es gibt keinen Sieg ohne Kampf. Deswegen wundert euch nicht, wenn es Kämpfe kommen. Ist normal. Wir sollen sogar uns freuen, wenn Kämpfe kommen, weil dann ja, unser Sieg noch größer wird. Das ist so, ne? Etwas, ich sage mal so, etwas, was man nicht, wir normalerweise nicht mögen. Oh, es kommt Kampf, ne? Aber muss sein. Wir wollen Sieger sein, ja. Da brauchen wir auch Kämpfe. Und Gott ist so gut, er schickt uns keine Kämpfe, die wir auch nicht überwinden können. Halleluja. Lass mal sehen, jetzt ist wieder Isaias da.
Ja. Siehe, ich komme bald. Glückselig, wer die Worte der Weissagung des Buches bewahrt. Offenbarung 22, Vers 7.
Ich weiß nicht, ob ihr das spürt, dass auch Jesus sich freut, dass er wiederkommt. Siehe, ich komme bald. Er freut sich. Er ist auch angespannt, wie wir angespannt sind. Ja, wir sollen angespannt sein, uns freuen, dass Jesus wiederkommt. Früher, ich weiß nicht, ob ihr noch erinnert, die erste Lektion, was ich da kommentiert habe. Es gibt Leute, die Endzeit benutzen als Argument, um Menschen zu evangelisieren. Die sagen, passt auf dich auf, Jesus komm bald, bist du bereit? Wenn nicht, dann wirst du in die Hölle landen. Ne? Bekehr dich schnell, ansonsten kommt eine schlimme Strafe, die ganzen... Ne? Dann sage ich, nein, wir müssen aufhören damit. Wir müssen aufhören damit. Die evangelistische Botschaft der Offenbarung ist genau das Gegenteil. Die Botschaft der Offenbarung ist, ja, alles wird so herrlich sein. Jesus ist so herrlich, Jesus ist so mächtig. Der neue Himmel, die neue Erde sind so schön, so herrlich. Ne? Das will ich erleben und ich möchte das... Alle Menschen der Welt das auch erleben und deswegen werde ich die Leute einladen und sagen, kommt, kommt mit uns, um das zu erleben. Amen. Habe ich recht oder nicht? Oder lege ich richtig? Ne? Evangelium bedeutet frohe Botschaft. Und auch hier ist das eine frohe Botschaft. Das ist toll. Das, was Gott uns verheißt in der Offenbarung, das ist total toll. Jetzt ist wieder Esther dran.
Und der Geist und die Braut sprechen. Komm, und wer es hört, der spreche. Komm, und wen da dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Offenbarung 22, Vers 17.
Ja, wir sagen, komm, Herr Jesus, komm, komm. Und die Urgemeinde, die hat das immer so gesagt. Maranatha. Komm, Herr Jesus. Maranatha, komm, Herr Jesus. Maranatha, unser Herr, komm. Wir haben das immer gesagt. Und das ist auch unser Gebet, haben wir gelernt. Ne? Was geschieht zuerst? Haben wir je gesehen? Ne? Wir sehen, das Erste, was geschehen wird, Entrückung. Entrückung, das ist das Erste. Das heißt, komm, Herr Jesus, entrücke uns. Ne? Und dann werden wir auch alles andere bekommen. Das heißt, wir werden die Hochzeit des Lammes und alles andere werden wir erleben. Alles Schöne werden wir erleben, weil wir im Himmel sein werden, 7 Jahre. Und auf der Erde wird der Chaos ausbrechen. Dabei will ich nicht sein. Ich will im Himmel sein, wenn Jesus entrückt. Deswegen können wir sagen, komm, Herr Jesus, komm, Herr Jesus. Ne? Komm, Herr Jesus. Viele denken, ja, zu sagen, komm, Herr Jesus, das ist eine Sache für Loser, für Menschen, die depressiv sind oder so, die denken... Ja, die Welt ist so hässlich. Ne? Ist sie auch. Die heutige Welt, die ist ein Klacks gegen die neue Erde. Um nichts was Schlimmeres zu sagen. Versteht ihr? Ich lese mal hier die Fragen, die wir gleich besprechen werden. Was geschieht mit der Gemeinde im ewigen Zustand? War es schwer für Johannes, das neue Jerusalem zu beschreiben? Es war schwer für ihn, das zu beschreiben. Was hat er dann gemacht? Frage Nummer 3 besprechen. Was hat es für mich persönlich bedeutet, das Thema Endzeit zu studieren? Ganz wichtige Frage. Amen. Halleluja.